Wir haben die letzten beiden Male uns einmal mit dem Thema, was ist Glauben, befasst. Und wir haben uns einmal das Herz des Vaters angeschaut. Und ich möchte heute so ein bisschen darauf aufbauen, darauf aufsetzen. Wenn du nicht da gewesen bist, keine Sorge. Aber wer von euch war schon mal, und das ist eine ernstgemeinte Frage, wer von euch war schon mal in einer wirklich herausfordernden Situation, wo du dir währenddessen und vielleicht sogar danach die Frage gestellt hast, Gott, was um alles in der Welt und wieso? Okay, jemand die Einzige, die sich trauen, ja, nichts noch. Gut. Wird jetzt schon, mir ging es schon öfters mal so. Und dann gibt es so Momente, wo ich eine Verheißung von Gott bekommen habe. Und übrigens, falls ihr das nicht wisst, ihr habt alle eine Verheißung von Gott bekommen. Zum einen, jede Verheißung in der Bibel gilt für dich. Und zum anderen gibt Gott sehr individuelle Verheißungen, die für jeden von euch gelten. Und dann gibt es eben diese Verheißung. Also es gibt nicht nur diese Situation, von denen ich fliehen möchte, diese Momente, wo ich sage, Gott, hol mich hier raus. Sondern es gibt auch diese Dinge, wo ich gerne hin will.
Ja.
Und ich vermute, ihr habt sie alle. Ihr habt vermutlich alle so Dinge in eurem Herzen, die sagt, Gott, ich habe es noch nicht gesehen, aber du hast es mir versprochen und da will ich hin. Das Alte Testament ist, schreibt Paulus, für uns geschrieben zur Lehre.
Amen.
Dass wir die Bilder, die dort drin sind, was das Volk Israel erlebt, dass wir ein bisschen nehmen dürfen als ein Beispiel, als eine Allegorie, von dem wir lernen können. Und eine der schönsten Allegorien für uns auf dem Weg mit Jesus ist in der Tat das Volk Israel, was aus Ägypten auszieht, durch die Wüste wandert und dann ins gelobte Land kommt.
Ja. Amen.
Weil es uns allen ganz ähnlich geht. Als wir Jesus kennengelernt haben, hat er uns wo rausgeholt? Aus der Sklaverei.
Yes.
Ihr könnt wahrscheinlich alle, außer ihr hattet das große Glück, in eine christliche Familie geboren worden zu sein und ihr habt nie was anderes kennengelernt. Aber wir können vermutlich alle Dinge erzählen, wo Gott uns rausgeholt hat. Wo wir sagen würden, da war ich versklavt und Jesus hat mich rausgeholt.
Yes.
Ist so, oder?
Yes, Halleluja.
Irgendjemand bei mir?
Yes,
ich sehe yes. Ein braves deutsches Nicken. Und dann haben wir mal manchmal diese Momente, wo wir auf dem Weg sind, wo sich das anfühlt, als ist man in der Wüste, wo man die Verheißung noch nicht sieht. Aber man weiß in der Ferne, Gott hat versprochen und es wird eintreten. Ich hoffe, ihr habt das alle. Wer von euch hat sowas, ihr sagt, hey, das will ich noch sehen.
Yes.
Da gehe ich hin, Gott hat mir das versprochen.
Yes. Amen.
Okay. Und das Volk Israel ist in der Wüste unterwegs. Gott hat sie rausgeholt. Und jetzt wandern sie ein paar Tage lang durch diese Wüste. Man sagt ungefähr, es dauert 11 Tage, wenn man zu Fuß von Ägypten an den Ort geht, den wir heute als Israel kennen, der das gelobte Land darstellt. 11 Tage ungefähr für das gesamte Volk. Ihr kennt die Geschichte, sie haben am Ende ein paar Tage länger gebraucht. Aber ich würde euch eine Szene vorlesen aus der Bibel, wo die spielt innerhalb dieser 11 Tage. Also sie haben gerade Ägypten verlassen. Für alle, die das gerne mitlesen wollen, ich lese es euch aber auch vor, das findet ihr im 4. Buch Mose, in Kapitel 13. Und wir lesen einfach mal ab Vers 1. Und da heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, dass ich den Kindern Israels geben will. Und jetzt könnt ihr hier alle eure Verheißungen einsetzen, die ihr von Gott bekommen habt. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten. Also die Mutigsten, die Leiter aus ihrer Mitte. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn, lauter Männer, die Häupter waren, unter den Kindern Israels. Wir haben heute für Paare gebetet, falls ihr Babynamen braucht. Jetzt seid ihr dran, ich überspringe den Teil. Wir lesen ab Vers 17 weiter. Da heißt es, als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kanaan auskundschafteten, sprach er zu ihnen, zieht zu ihnen aus an der Südseite und steigt auf das Bergland und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist und das Volk, das daran wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder zahlreich ist und was für ein Land es ist, in dem sie wohnen. ob es gut oder schlecht ist und was für Städte es sind, in denen sie wohnen, ob sie in offenen Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager ist und ob es Bäume darin gibt oder nicht. Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Es war aber eben die Zeit der ersten Trauben. Und sie gingen hinauf und kundschafteten das Land aus. Von der Wüste Zin bis nach Rechon, von wo man nach Hamat geht. Und sie gingen hinauf von der Südseite und kamen bis nach Hebron. Dort waren, und jetzt kommen es Achiman, Sheshai, Talmai, Söhne Enaks. Hebron aber war 7 Jahre vor Zoan in Ägypten erbaut worden. Und sie kamen bis in das Tal Eschkol und schnitten dort eine Weinrebe ab. Mit einer Weintraube und ließen sie zu zweit an einer Stange tragen. Dazu auch Granatäpfel und Feigen. Jenen Ort nannte man das Tal Eschkol wegen der Weintraube, welche die Kinder Israels dort abgeschnitten haben. Und nachdem sie das Land 40 Tage lang ausgekundschaftet hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest. Und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Das sind die Riesen aus der Vorzeit. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev, die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst.
Okay.
Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Ich lese den letzten Satz, den letzten Halbsatz nochmal vor. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Wann immer dir irgendwas passiert, egal was es ist, noch so banale Dinge, du fährst U-Bahn, bis hin zu den ganz großen Dingen, die einem Leben passieren können, du stellst dir immer 2 Fragen. Immer. Unterbewusst. Du stellst dir immer die Frage, was bedeutet das? Jedes Mal, so sind wir Menschen gemacht. Du stellst dir immer die Frage, was bedeutet das? Und die 2. Frage, die du dir stellst, ist, ja, und was mache ich jetzt damit? Was bedeutet das? Und was mache ich jetzt damit? Jedes Mal. Jemand ist super lieb zu dir. Was bedeutet das für mich? Vermutlich bin ich ganz besonders cool oder gut aussehen. Jemand ist unhöflich. Boah, vielleicht habe ich es heute nicht drauf. Und was mache ich jetzt damit? Wir stellen uns immer diese 2 Fragen, egal was passiert. Ganz oft stellen wir sie uns nicht bewusst. In den meisten Fällen stellen wir sie uns unterbewusst. Schaut mal, 12 Leute werden in dieses Land gesandt. Sie wissen, das ist das verheißene Land. Gott hat gesagt, geht dorthin. Und Gott hat gesagt, kundschaftet es aus. Das war direkt auf dem Wort Gottes hin. Und er hat versprochen, ich werde es euch geben. Und jetzt gehen sie dorthin. Wie reagieren 10 Leute? 10 von 12. Wie reagieren die 10 Leute? Verängstigt, danke. Noch jemand, wie reagieren die 10 Leute? Sind die hyped? Sind die, ja, Gott wird es dann gehen? Nein. Danke. Genau, die sind mega eingeschüchtert. 10 Leute.
Sie haben schon kapituliert.
10 Leute haben kapituliert. Schaut mal, die sehen genau das Gleiche. Alle 12 sehen genau das Gleiche. Die sehen alle das Land, die sehen alle die Früchte. Gleiche Situation. Gleiche Ausgangssituation. Gleiche Umstände. Sie sind in ein und derselben Situation. 10 Leute stellen sich die Frage, was bedeutet das für mich? Und die sagen, jetzt sitzen wir irgendwie in der Wüste fest.
Ja.
Aber wir haben keine Chance.
Nee.
2 Leute, gleiche Situation, gleicher Ausgangspunkt, die sehen genau das Gleiche. Die sehen genau das Gleiche. Und was sagen die? Wir werden auf jeden Fall erfolgreich sein. Gleiche Situation, völlig anderes Outcome. Genau das Gegensätzliche. Die Schlacht, die wir gewinnen müssen, wenn wir auf dem Weg ins Geopland sind, aus dem Ort hinaus, von dem Gott uns wegführt, ist zuallererst die Schlacht innen drin. Bevor du die Schlacht außen schlagen kannst.
Ja, so gut.
Gewinnst du die Schlacht innen drin ganz einfach, weil die Schlacht außen, die schlägst du nicht.
Ja, denn
die Schlacht außen, die schlägst du gar nicht. Wer hat verheißen, dass er unsere Schlachten für uns schlagen wird?
Der Herr.
Jesus gewinnt unsere Schlacht für uns. Welche Schlacht müssen wir gewinnen? Diese hier. Seid ihr bei mir?
Yes. Ja, so gut.
Wisst ihr, für Jesus war es nicht schwer, das Volk aus der Sklaverei
rauszuholen.
Das hat ihm nicht viel Mühe bereitet. Das waren ein paar coole Wunder, aber es hat ihm wirklich keine Anstrengung gekostet. Es hat 40 Jahre gedauert, die Sklaverei aus ihnen hinauszubekommen. Seid ihr bei mir?
Yes.
Es hat nicht lange gedauert, sie aus der physischen Sklaverei rauszuholen. Es war für Gott nicht schwer, uns aus den Dingen rauszuholen, als wir gerettet wurden. Das war ein für alle Mal, als wir uns für ihn entschieden haben.
Ja.
Beim Volk Israel hat es 40 Jahre gedauert, um die Sklaverei aus ihnen herauszubringen. Spannenderweise, 2 Leute von, keine Ahnung, 1 Million schaffen es ins Gelobte Land. 2. Josua und Kaleb, nicht mal Moses schon mit.
Ja, das ist great.
Weil sie alle diese Schlacht hier verloren haben und deswegen überhaupt nie in die physische Schlacht kamen, die Gott für sie gewinnt. Mhm. Seid ihr bei mir?
Yes. Boah. Ja, gut. Kann nach Hause gehen.
Und ich sage euch eins, Gott hat uns eine Verantwortung gegeben.
Yes.
Und er hat uns eine Verantwortung gegeben. Er holt uns raus und er bringt uns hinein. Wie wir es gesungen haben, er ist der Anfang und das Ende. Aber du spielst eine Rolle.
Nee.
Und du musst als allererstes diese Schlacht gewinnen.
Ja.
Und ich sage nicht, dass wir dabei allein gelassen sind, aber wir wollen uns anschauen, wie gewinne ich diese innere Schlacht. Schaut mal, das ist was ganz Spannendes. Diesen Satz, den wir ganz am Ende lesen. Da heißt es, in unseren Augen waren wir wie
Heuschrecken.
Im Englischen ist es cooler, da heißt es Grasshoppers. Das sind so süße kleine Teile, die nachts sehr nerven können, wenn man sie im Schlag so hat.
Die sind aber das Wort, das Original.
Ja, die sind süß, das ist richtig. In unseren Augen waren wir wie Heuschrecken und so waren wir es in
Ihren
Augen. Schaut mal, das sind Kundschafter. Also Kundschafter sind Spione. Ich weiß nicht, ob ihr gerne so Filme schaut wie James Bond oder keine Ahnung.
Spocken.
Ihr kennt euch vermutlich alle so ungefähr mit dem Bild eines Spions aus.
Bye.
Die sind jetzt nicht rumgegangen und haben die lokalen Leute gefragt, so, hey, wir würden gerne das Land einnehmen, ist auch unsere Verheißung und so. Hier werden vermutlich auch alle dabei umkommen. Aber wir haben vorher eine Frage. Sind wir Grashüpfer für euch? Das haben die nicht gefragt. Also beim besten Willen nicht. Die sind vermutlich irgendwie so Wege gegangen, vielleicht bei nachts, wo man nicht gesehen hat, wo sie lang gehen, weil so 12 Männer, die da durch das Land gehen, ist ein bisschen auffällig. Die hätten vielleicht sich gedacht, 1 Million Leute vor unseren Türen, 12 unbekannte Männer, da ist doch irgendwas vor. Also wisst ihr, das sind Spione, die sind geheim unterwegs, die haben sicher nicht mit den lokalen Leuten geredet.
Ja, so gut.
Ich hätte da mal eine Frage, vor allem dann auch so eine absurde Frage. Seht ihr uns als Heuschrecken? Also haben die garantiert nicht. Bedeutet, die haben sich, das sagen sie auch, wie haben die sich gesehen? Welches Bild von sich hatten die im Kopf?
Heuschrecken.
Heuschrecken. Also wir haben sie schon als Heuschrecke gesehen, so kleine nervige Teile. Aber wisst ihr, was man mit Heuschrecken macht? Also kannst du die Hand nehmen und zerquetschen. Die sind wirklich nicht angsteinflößend. Seid ihr bei mir?
Yes.
Die sehen sich als Heuschrecken. Und jetzt kommt der spannende Teil. Und jetzt glauben sie, alle anderen sehen sie genauso. So wie sie sich sehen, glauben sie, dass alle anderen sie sehen. Die wissen nicht, ob die anderen sie nicht lieber als, keine Ahnung, Eichhörnchen sehen. Wisst ihr, die haben doch nicht nachgefallen.
Ja.
Die sehen sich als Heuschrecken. Das ist ihr Bild, das sie haben.
Ja.
Und deswegen glauben sie, dass alle anderen,
wow,
alle anderen sie genauso sehen.
Close.
Die Schlacht, die wir im Inneren gewinnen, die ist fast noch ein bisschen tiefer, als einfach nur, ich will die richtigen Gedanken
haben. Wow.
Die geht noch weiter. Die Schlacht, die du im Inneren gewinnst, ist die Frage nach deiner Identität. Wer bin ich und wer sagt mir,
yeah,
was ich bin?
Wow, komm, das ist ein Prickjob.
Und wie beantworte ich jetzt diese Frage, was bedeutet das? Und was tue ich jetzt? Weil wir haben gesehen, dass die genau gegensätzlich beantworten. Wenn du glaubst, dass du sowieso keine Chance hast, ich gebe euch ein anderes Beispiel, wenn du wohin gehst auf eine Party und kennst keine Person, du glaubst, ich bin uncool, die Leute werden mich eh nicht mögen. Wie wird die Party für dich sein? Das ist irgendwie selbsterklärend, oder?
Late.
Wenn du glaubst, ich bin irgendwie uncool und die Leute, ganz genau, und die Leute werden nicht mit mir reden wollen und ich gehöre eh zu der Crew, die eher auf der Seite ein bisschen awkward ist. Wisst ihr, wenn ihr auf so eine Party geht, mit dieser Einstellung, ihr werdet vermutlich nicht eine sinnvolle Unterhaltung haben. Wenn ihr aber auf eine Party geht, mit der Einstellung, mit der Philippe geboren wurde, alle lieben mich und ich bin das Beste, was den Leuten passieren
wird.
Ich sag euch, wie werden die Leute euch sehen? Der ist aber cool, mit dem kann ich rumhängen. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Du gewinnst die Schlacht zuerst in deinem Inneren.
Amen.
Die Schlacht außen gewinnt Gott für dich. Die Schlacht außen gewinnt Gott für dich.
Wow, das ist gut.
Und jetzt ist aber die Frage, wie gewinne ich diese Schlacht im Inneren? Wie bekomme ich diese sichere Identität? Ich weiß, wer ich bin und ich lasse mir das auch nicht mehr nehmen. Zwei Leute hatten das. 10 Leute hatten es nicht. Dummerweise, diese 10 Leute beeinflussen das gesamte Volk. Ja. Das ist übrigens oft so. Also ein ganz kleiner Exkurs. Wenn du mit Leuten rumhängst, die negativ sind, generell trumpft es Negative. Man sagt, eine negative Aussage braucht in etwa 63 positive Aussagen, das haben Psychologen irgendwo mal herausgefunden, um nur ausgeglichen zu sein. Also überleg dir gut, wir haben für Beziehungen gebetet, wenn du eine negative Sache sagst, musst du den Tag über echt krass positiv sein. Aber macht Sinn, oder? Seid ihr bei mir? Und noch ein Punkt zu diesem gelobten Land. Wir alle haben dieses gelobte Land. Wir alle haben diese Orte, wo wir sagen, Gott, hol mich da raus. Wir alle haben dieses gelobte Land. Das Problem mit dem Volk Israel war, die hatten ein falsches Bild von diesem gelobten Land. Die haben erwartet, dass sie da reinspazieren können, so ein bisschen Schlaraffenland-mäßig, und es nichts braucht. Dass sie, wenn sie da hingehen, keine Widerstände finden werden. Das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht ein einziges Mal in der Bibel. Gott ruft uns immer an Orte, aber er sagt nicht, dass die Orte, an die er uns ruft, die Verheißung, die er uns gegeben hat, er sagt nicht, dass das ein Selbstläufer sein wird.
Ja,
er sagt, ich bin mit dir und ich bin für dich und ich gehe vor dir, aber er sagt nicht, dass es ein Kinderspiel sein wird. Sagt er nicht. An keiner Stelle, weder im Alten noch im Neuen Testament. Das ist immer ein Kampf, den er zwar für dich kämpft, aber im gelobten Land, und das ist nur so ein kleiner Exkurs jetzt, eine Side Note für alle, die eine Verheißung haben, eine Verheißung kommt mit Riesen. Die kommt mit Riesentrauben und die kommt mit Riesen. Seid ihr bei mir?
Yes.
Come on. Geht immer beides. Seid ihr bei mir?
Ja, so gut.
Also wenn du eine Verheißung hast, denkst dir, da will ich hin. Wunder dich nicht, wenn du Widerstände hast. Hast du keine, bist du vermutlich irgendwo falsch abgebogen.
Wow.
Ich gebe euch ein Beispiel. Die sind in der Wüste. Wie werden sie versorgt von Manna? Im Hebräerbrief heißt es das Brot der Engel. Keine Ahnung, ob Engel den ganzen Tag Manna essen, aber so heißt es im Hebräerbrief. Als sie ins gelobte Land kommen, an dem Tag, als sie ins Land kommen, was hört auf?
Manna hört.
Das Manna hört auf. Die Versorgung, die mussten nichts tun, als sie in der Wüste waren. Als sie ins gelobte Land kommen, an dem Ort ihrer Verheißung, ab dem Tag müssen sie Ackerbau betreiben, Weinberge pflanzen. Also ich bin jetzt kein Landwirt, was man halt so macht, damit man Früchte ernten kann. Sagt die beiden mir, das kommt mit Mühe und mit Kampf, aber es ist gelobte Land. Ich will nicht dein Bild zerstören vom gelobten Land, aber vielleicht noch so ein bisschen. Gott hat ein gelobtes Land für dich. Verwechsel das mal nicht mit der Wüste. In der Wüste gilt oft besondere Lage. Aber wir wollen dahin, wo Gott uns hinhaut. An jeden Ort der Verheißung. Seid ihr noch bei mir?
Amen. Sowas von.
Okay. Jetzt gehen wir ganz kurz zu der Ausgangsfrage zurück. Wie gewinne ich diese innere Schlacht? Die Schlacht meiner Identität. Die Schlacht der Gedanken. Die Schlacht des Glaubens. Glauben tun wir immer. Immer. Schaut mal, die hatten 12 Leute. 2 sagen, wir können da unbedingt reingehen. Wird nicht so schwer. Müssen also ein paar Riesen bekämpfen. Aber wäre ja auch langweilig, wenn da keine wären. Und 10 sagen, keine Chance. Wir sind hier im großen Platz von Lizif. Wir haben immer diese beiden. Ich frage es, wem glaubst du? Das sind immer beide Stimmen. Das sind immer die Prophezeiungen des Teufels, der dir sagen will, keine Chance. Die Zukunft sieht düster aus. Schau dir mal an, was die Amerikaner und die Russen und die Ukrainer und die Franzosen und wer alles so auf der Welt unterwegs ist, alles so machen. Das zeigen so Umfragen in ab Gen Z und Jünger. Es gab noch nie größere Quoten von Leuten, die mit mehr Angst in die Zukunft schauen als jetzt. Und wir hatten schon andere Zeiten übrigens. Da waren die Panzer nicht in Russland, sondern sogar hier. Wisst ihr, was ich meine? Aber noch nie haben wir so negativ in die Zukunft geschaut. Die Frage ist, wem glaubst du?
Ja,
wem glaubst du? Und damit zusammenhängt, wer bist du eigentlich? Weil dem, dem du glaubst, der sagt dir auch, wer du bist.
Ja.
Seid ihr bei mir?
Ja, Amen.
Dem du glaubst, der sagt dir, wer du bist. Wenn ich Gott glaube, der sagt, du bist ein Held, außerdem bin ich ja mit dir, du kommst garantiert in dieses Land. Und ich habe versprochen, dass ich es dir gebe. So, du weißt doch schon, wie es ausgeht. Glaube ich der Stimme? Oder glaube ich der Stimme, die sagt, nö, wir sind halt nur so kleine Kassen. Und ich habe mir lange Zeit gedacht, das hat was damit zu tun, wie stark ich Disziplin in meinem Kopf habe, in meinem Inneren. Und es hängt damit zusammen, dass wir natürlich gerade so eine Kultur haben, wo wir ganz viele so Motivational-Videos haben. Ich schaue die sehr gerne. Aber ich weiß, dass einige von euch auch tun. Und die sind, ich will nicht sagen, dass die schlecht sind, die sind ganz nützlich. Das ist auch ganz gut, sein Inneres zu trainieren. Sich 100-mal zu sagen, ich habe letztens so ein Video auf YouTube an die Zeit bekommen, das hieß James Bond Affirmations. Das waren nur so Zitate, die James Bond immer sich sagt. Irgendwie, das hat schon was. Aber ich sage euch eins, das hat funktioniert in den 30 Sekunden, die ich das noch laufen lasse. Aber 3 Minuten später fällt mir dann auf, naja, ich bin halt irgendwie doch nicht James Bond. Das ist ein Video mit Film aus. Das ist gar nicht so leicht, diese innere Disziplin zu bekommen. Egal wie hart man trainiert, egal wie stark man seine Gedanken trainiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr vielleicht so super diszipliniert im Inneren seid und ihr erlaubt nicht einen falschen Gedanken. Good for you, ich bewundere euch. Aber bei mir klappt das nicht immer. Ich habe das lange probiert. Wie kann ich an diesen Punkt kommen, an dem ich zu 100% feststehe, wenn ich keinen Zweifel mehr habe, an dem ich weiß, wem ich glaube, an dem ich diese innere Schlacht ein für alle Mal gewonnen habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass es eine Antwort gibt. Und dass die Antwort aber gar nicht so sehr mit dem zu tun hat, was wir die Motivational-Videos sagen, auch wenn die einem sicher irgendwie helfen können.
Ja.
Sondern es gibt eine Antwort. Es gibt sogar eine recht einfache Antwort. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich es nicht kann. Ich kann es nicht. Egal wie hart ich probiere.
Ja.
Meine Gedanken oder Kontrolle zu haben und zu sagen, ich bin. Das funktioniert ganz selten. Und dann kommt wieder ein Zweifel, weil irgendwer was anderes sagt, dann weiß ich, oh Mist, der Riese ist ganz schön groß. Es gibt eine Antwort. Und die Antwort wollen wir uns jetzt anschauen. Aber ich habe noch eine Frage für euch und ihr müsst sie mir bitte ehrlich beantworten. Wenn, okay, stell euch das mal kurz bildlich vor, wenn ihr mit Jesus unterwegs gewesen seid, als Teil seiner Jüngerschaft.
Danke.
Okay, malt euch das mal kurz aus. Ja? Ihr seid in Israel unterwegs mit Jesus, lauft ihm da so hinterher, ihr gehört zu dem engsten Kreis. Zu dem engsten Kreis, ja? Ihr seid mit Jesus unterwegs und ihr seht, wie er das Brot vermehrt. Und ein paar Stunden später seht ihr, wie er auf dem Wasser geht. Und ihr seid mit dabei, als Lazarus von den Toten auferweckt wird und Jesus ruft, Lazarus, komm heraus. Und ihr seid mit dabei. Würde das euren Glauben nicht unerschütterlich machen? Mal ehrliche Antwort. Überleg dich mal. Würde das euren Glauben nicht unerschütterlich machen? So 3 Jahre. Jesus ist die ganze Zeit ein Wunder nach dem anderen. Er kann kommen, was will. Ihr seid im Boot, es regnet ein bisschen. Er sagt, Sturm sei still, zack, Sonnenschein. Ich glaube, ich hätte es gerne. Ja, wisst ihr, was ich meine? Stell euch vor, ihr werdet mit ihm unterwegs. Wäre euer Glaube dann nicht unerschütterlich? Also eine ehrliche Antwort. Wenn wir uns die Jünger anschauen, dann sehen wir, alle laufen davon. Also Petrus verleugnet ihn, der andere, der verrät ihn. Der nächste rennt im Garten die Zimmer nicht einfach mal völlig unbegleitet davon. Am Ende haben sie ihn alle verlassen. Das wird sogar noch heftiger. Johannes bleibt da, aber auch er ist am Ende nicht mit da. Weil das heißt, alle verließen ihn in der Prophezeiung über Jesus. Also irgendwie, die haben 3 Jahre mit ihm verbracht, die haben die krassesten Sachen gesehen. Ich habe mir nämlich immer gedacht, ich muss nur einmal sehen, wie jemand von den Toten aufersteht. Dann werde ich nie mehr zweifeln. Das Dumme ist, Zeit heilt vielleicht nicht alle Wunden, aber sie heilt irgendwie alle Wunder. Ist mir jedenfalls aufgefallen. Die Jünger, die waren echt eng mit Jesus unterwegs und am Ende ihres Weges mit Jesus, irgendwie verlassen sie ihn und denkst du so, what the heck, ihr habt die coolste Zeit, ihr seid am engsten mit Jesus, ihr seht alle Wunder. Was ist los mit euch? Sogar als Jesus in den Himmel auffährt, heißt es, wir können es nachlesen, die einen beteten ihn an und manche zweifelten. Du siehst, guck doch mal auf die Hände, da ist ein Loch drin. Also, wisst ihr, was ich meine? Und trotzdem zweifelten sie. Seid ihr bei mir?
Ja, jetzt.
Okay, es ändert sich aber. An einer spezifischen Stelle ändert es sich. Und ich glaube, viele von euch können sich auch denken, woran es liegt. 40 Tage später ändert es sich.
Ja.
40 Tage später bekommen sie nämlich ein Geschenk. Als Jesus da steht, sagt er haucht sie an und es heißt, empfangt
den Heiligen Geist.
Danke, empfangt den Heiligen Geist. Und dann am Pfingsten, ihr kennt die Geschichte, fällt der Heilige Geist. Und der Petrus, den noch kurz vorher verraten hat, vor einer Magd im Dunkeln, als er alleine war, steht auf dem Dach eines Hauses und predigt vor 3000 Menschen. Das ist nicht so, dass 40 Tage später sich die politische Situation so krass geändert hat, dass die ihn nicht kreuzigen werden. Aber scheinbar hat er keine Angst mehr. Scheinbar hat er keine Angst mehr. Von heute auf gleich. Und spannenderweise geht es allen in diesem Raum so. Allen in diesem Raum. Alle hatten Angst, allen geht es so, sie haben keine Angst mehr. Die gehen bis an die Enden der Erde. Das wissen wir aus der Kirchengeschichte von allen Jüngern. Thomas, der, wir nennen ihn der Zweifler, der geht am weitesten. Noch heute gibt es in Indien, in Chennai, Thomas-Christen.
Amen.
Die Inder hatten das Christentum, bevor wir hier in dem Gebiet, wo wir gerade wohnen, das Christentum hatten.
Amen.
Weil Thomas dahin gegangen ist.
Amen.
Der Gezweifler. Wieso? Empfangt Heiligen Geist. Empfangt Heiligen Geist. Wisst ihr, wir haben eine Dreieinigkeit. Und wir lieben Gott, den Vater. Wir wissen alle, wir brauchen den Vater. Wir haben den Vater. Der hat das Vaterherz für uns. Wir lieben Jesus. Der ist für unsere Schuld gestorben. Wir verstehen, was er für uns gemacht hat. Deswegen können wir zu Gott kommen. Aber ganz oft checken wir nicht, dass nach Ostern Pfingsten kommt. Wir lieben Ostern und damit können wir alle. Weil wir lieben, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Aber wir checken nicht, dass es da noch nicht zu Ende ist. Sondern Jesus sagt, bleibt in Jerusalem und geht nicht von dort fort, bis er die Kraft aus der Höhe empfangen hat. Seid ihr bei mir?
Ja, yes.
Okay, die Antwort ist ganz leicht. Was brauchen wir? Wir brauchen den Heiligen Geist. Es funktioniert nicht ohne. In der Kirchengeschichte haben wir viel zu viele Phasen gehabt, wo wir gesagt haben, den brauchen wir nicht. Außerdem ist es ein bisschen creepy, was der macht. Da zappeln Leute und sagen komische Sachen. Jesus reicht ja. Und das stimmt so, Jesus ist genug, aber auch wieder nicht. Wisst ihr wieso? Wer führt uns zu Jesus? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist führt uns zu Jesus. Wer hilft uns zu verstehen, was Jesus getan hat? Wer lehrt uns alles? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist ein notwendiger Bestandteil. Und wenn wir ihn ausschließen, dann wird uns was fehlen. Und wir werden nicht die Fülle haben, die Jesus versprochen hat. Seid ihr bei mir? Okay, ich habe euch ein paar Bibelstellen rausgesucht. Aus dem Neuen Testament, hin und wieder aus dem Alten, wo es um den Heiligen Geist und seine Aufgabe geht, okay? Und ich werde sie euch einfach vorlesen. Und ihr dürft euch jetzt kurz zurücklehnen und es einfach mal auf euch wirken lassen. Aber achtet bitte mal ganz genau auf eine Sache. Was ist die Aufgabe und Rolle des Heiligen Geistes? Seid ihr bereit?
Yes.
Okay, bitte achtet darauf, okay? Also, 1. Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. 2. Johannes. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das kennen wir übrigens auch von Jesus, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird euch verkündigen. Galater 4, Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft. Aber, Vater, wir können gar nicht ohne den Heiligen Geist Gott den Vater aber nennen. Wer ruft in unserem Herzen aber Vater? Hier steht es, schwarz auf weiß. Der Heilige Geist. Korintherbrief heißt es im ersten. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Und niemand kann sagen, Jesus ist Herr, was wir sagen müssen, um errettet zu werden, außer im Heiligen Geist. Wollt ihr noch ein paar mehr haben?
Yes, sir.
Okay, Johannes 3. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Titus 3, 5, er rettete uns. Nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir getan haben, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt. Und jetzt kommt es, wozu wir selber nicht in der Lage sind, ist jemand anders in der Lage. Er rettete uns durch die Erneuerung im Heiligen Geist. Ich lese euch noch zwei, drei weitere vor. Johannes 14, der Weisstand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und jetzt aus dem Alten Testament, Micha 3, Vers 8. Ich aber bin erfüllt mit Kraft durch den Geist des Herrn, mit Bericht und Stärke. Und jetzt ein allerletztes. Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. All diese Dinge, von denen wir immer sagen, jeder gute Christ sollte sie haben, richtig? Jeder gute Mensch, jeder mit einem guten Charakter sollte sie haben. Von wem sind sie die Früchte? Also die Früchte des? Des Geistes. Können wir diese Früchte ohne den Geist haben?
Nein.
Wenn wir lieben wollen, und wir haben Jesus zugesungen, wir lieben dich. Wie ist das nur möglich? Durch den Heiligen Geist, weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Durch den Heiligen Geist.
Amen.
Seid ihr bei mir?
Yes.
All die Dinge, die wir gerade gesungen haben, die sind nur möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir können Gott nur Vater nennen, weil der Heilige Geist in unsere Herzen ausgegossen ist und aber Vater ruft.
Vater, wir.
Wer beantwortet uns die Frage, wenn wir in eine kritische Situation kommen, mit was bedeutet das für mich? Der Heilige Geist beantwortet der. Weil wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit, sondern der des Mutes bekommen. Ich weiß nicht, ob wir jemals in der Lage sein werden, wirklich mutig zu sein und in das gelobte Land, was Gott uns verheißen hat, zu gehen, ohne dass wir die Kraft des Heiligen Geistes bei uns haben. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass das irgend möglich ist. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, denn er gibt uns den Mut. Wir haben für Beziehungen gebetet. Wie ist es wirklich zu lieben? Und hier geht es nicht darum, zu lieben auf einem Date, dem allerersten Date, wo du im Anzug oder mit einem Kleid da sitzt und irgendwie alles schön und romantisch ist, wo viel passieren kann und du musst deine beste Seite zeigen, sondern wenn es wirklich herausfordernd ist. Wie ist es nur möglich zu lieben? Durch den Heiligen Geist, weil Liebe eine Frucht des Geistes ist. Du kannst dir noch so viel Mühe geben, ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass du wirklich liebst. Vor allem, wenn es anstrengend ist. Vor allem, wenn es Leute sind, wo wir sagen, es ist nicht so leicht zu lieben. Du kannst jeden lieben. Jederzeit.
Amen.
Weil Liebe eine Frucht ist. Es ist nicht eine Anstrengung. Es ist nicht Disziplin. Es ist nicht Übung. Es sind nicht einfach nur die richtigen Freunde. Es ist eine Frucht. Und eine Frucht kommt, nachdem etwas gepflanzt wurde, gewachsen ist, bewässert wurde und am Schluss geerntet wird. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe noch zwei Punkte für euch. Okay, wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes und jetzt strecken wir uns danach aus. Und ganz oft kommen wir dann in so Situationen, wo es irgendwie so ein bisschen spooky fast schon wird. So, ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes, Kraft und Kraft. Wisst ihr, wie wir das Problem umgehen, damit umzugehen, dass der Heilige Geist Kraft hat und vor allem Dinge tut, die wir nicht verstehen und dann zappelt jemand und dann redet jemand in einer anderen Sprache. Und das ist irgendwie creepy. Genau deswegen haben wir dem Heiligen Geist so wenig Raum gegeben, weil es irgendwie uns Angst macht. Wir haben den Heiligen Geist ganz oft so behandelt, als wäre er so der komische Onkel, den man nicht ausladen kann auf einer Familienfeier, weil er irgendwie zur Familie gehört. Ihr wisst doch, was ich meine. Aber man brieft den vorher. So, es gibt ein paar Themen, über die darfst du nicht reden. Das Wort Impfung darf nicht fallen. Du darfst nicht für die AfD werden. Und auch sonst halte ich bitte zurück mit allem, was Politisches oder Geld angeht. Du darfst über den FC Bayern München reden und das ist schon alles. Und bitte um 17 Uhr gehst du dann wieder. So haben wir den Heiligen Geist behandelt. Stimmt doch irgendwo, oder? Aber weil uns die Kraftwirkung des Heiligen Geistes oft Angst gemacht haben, weil wir es nicht kontrollieren, weil er das kontrolliert. Und ich sage euch, wie wir dieses Problem umgehen, davor Angst zu haben. Der Heilige Geist ist nicht einfach nur eine abstrakte Kraft, ein Kraftfeld, wie ich fasse in die Steckdose und das Strom drin. Der Heilige Geist ist eine
Person.
Person, ganz richtig.
Amen.
Ich sage euch eins, wenn du mit dem Heiligen Geist eine Freundschaft aufbaust und er nicht nur ein abstraktes Kraftfeld ist, was irgendwie so, keine Ahnung, du hast zu viele Avengers gesehen. Wenn du eine Freundschaft mit ihm hast, mit dem du reden kannst, der als Person im Raum sein kann, genauso wie Jesus eine Person ist, dann wirst du keine Sorge mehr haben, weil ich weiß zum Beispiel, wenn ich mit Philippe unterwegs bin, das wird schon gut sein, ich kenne ihn. So, wenn er was macht, womit ich gar nicht gerechnet habe, okay, ein bisschen, was auch immer, der jetzt in eine ganz andere Richtung geht, als wir für heute geplant haben. Ja, soll er machen. Aber wieso? Weil ich kenne ihn. Und es mag mich zwar überraschen, und überhaupt jetzt einfach mal, du machst was, was mich auch noch überfordert, aber wieso bin ich fein damit? Das ist ganz einfach. Ich kenne ihn. Wir sind schon lange Freunde. Das Gleiche gilt für den Heiligen Geist. Wenn du wirklich mit dem Heiligen Geist unterwegs sein willst, wenn du diese Dinge haben willst, ins gelobte Land kommen zu können, dass die Verheißung, die Gott dir gegeben hat, wirklich in Erfüllung kommt, dann musst du eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist aufbauen. Ja. Seid ihr bei mir?
Ja, das haben wir.
Das ist übrigens biblisch. Wenn du durchliest, welche Attribute das Neue Testament dem Heiligen Geist zuschreibt, dann tut es Dinge, die wir als personale Attribute bezeichnen. Mhm. Das heißt zum Beispiel, betrübt den Heiligen Geist nicht. Den Strom in der Steckdose kann ich nicht betrüben. Wenn du das kannst, ich bewundere dich. Es geht nicht. Der Heilige Geist ist eine Person. Und du musst mit ihm eine Freundschaft aufbauen, wenn du in das gelobte Land kommen willst. Wenn du an dieser Grenze stehst und du merkst, oh Mist, das sind Riesen. Aber ich will nicht, dass ich mich als Heuschrecke sehe und alle anderen in meinem Kopf mich ganz genauso sehen. Dann brauchst du die Kraft des Heiligen Geistes und eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist, der dir sagt, wer du in Christus bist. Und der dir Mut gibt, sodass du sagst, egal wie viele Riesen da sind, ich lasse mir meine Verheißung nicht rauben. Seid ihr bei mir?
Amen.
Wenn du eine Antwort auf die Frage brauchst, was bedeutet das für mich? Und wir stellen diese Frage immer. Du kannst sie dir entweder von der Welt um dich herum beantworten lassen, von den 10 Leuten, die Trübsal blasen, von den Zeitungen, die schreiben, also die Zukunft sieht düster aus hier in Deutschland. Unsere Wirtschaft geht den Bach runter. Oder du kannst sagen, ist völlig egal, ich bin mutig, Gott hat mich hier hingestellt und dieses Land wird Erweckung sehen.
Amen.
Halleluja.
Und jeden Riesen, den wir hier finden werden, werde ich beseitigen.
Ja.
Ich kämpfe ja am Ende eh nicht selber. Seid ihr bei mir?
Ja.
Aber um diesen Mut zu bekommen, um dieses Durchhaltevermögen zu bekommen, brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Und um die zu haben, brauchst du eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Und ich habe noch einen allerletzten Punkt für euch. Und dann wollen wir in eine Ministry-Zeit gehen, wo wir einfach das mal ernst nehmen. Und wenn du das schon kennst und sagst, ich war schon 17 Jahre in Reading und ich weiß genau, wie der Heilige Geist wirkt, dann ist trotzdem heute dein Tag, wo du sagst, und jetzt erobere ich neues Land. Amen. Der Heilige Geist darf mir neuen Mut geben und neue Kraft geben und neue Liebe ausschütten und mir mehr von ihm zu zeigen. Und wenn es für dich das erste Mal ist und du irgendwie so denkst, ich habe keinen blassen Schimmer, was der da eigentlich erzählt, dann will ich dich ermutigen und dir sagen, probier's mal. Es geht nicht ohne und du verpasst was. Du verpasst was, wenn du sagst, ich will nicht die Person des Heiligen Geistes kennenlernen. Weil der ist derjenige, der dir helfen wird. Das heißt, der wird dir sagen, was du reden sollst, wenn du gefragt wirst. Der ist derjenige, der dir den Mut gibt, deinen Glauben zu teilen. Der ist derjenige, der dir sagt, du kannst die Riesen besiegen. Das sind übrigens nicht nur geistliche Dinge, wenn es um Ministry geht. Es ist nicht nur Angst davor, jemanden von Jesus zu finden. Das sind ganz praktische Dinge. Alltag. Sich auf den neuen Job zu bewerben. Vor anderen zu reden. Seid ihr bei mir?
Yes.
Ich habe einen letzten Punkt für euch. Der Heilige Geist hat eine ganz besondere Gabe, wenn wir ihn als Person kennenlernen und wir wissen, dass er in uns wohnt und bei uns bleibt, dann offenbart er uns, heißt es, die Herrlichkeit Gottes. Und es ist immer so abstrakt, weil dieses Wort, wir kennen das nicht mehr, weil wir wenig mit Königshäusern zu tun haben. Früher war das noch leichter, da war man so, da gab es so die Farmer, die Bauern, die haben Strohdächer auf ihren Häusern gehabt und die haben so mit den Tieren zusammengelebt und es war irgendwie alles schmutzig und dann, ich meine, stellt euch das mal vor und jetzt habt ihr so alte Kathedralen und so Schlösser wie Versailles oder Neuschwanstein und jetzt gehst du dahin, auf einmal hast du ein Bild von Herrlichkeit gehabt. Es war bombastisch und groß und gold und schön und etwas, was unendlich unerreichbar ist. Wir wissen oft nichts mit diesem Begriff Herrlichkeit mehr anzufangen, weil wir es nicht gewohnt sind. Herrlichkeit in dieser Welt zu begegnen. Ich habe eine Geschichte für euch zum Abschluss. Ist von einem Priester in Polen. 1941, während des Zweiten Weltkriegs. Die Nazis haben Polen überrannt, machen grausame Sachen. Maximilian Kolbe heißt er. Er hat ein Kloster gegründet. Franziskaner ging es sein. Und Maximilian Kolbe, als der klein war, so ungefähr 10 Jahre, hatte eine Vision. Und etwas passiert. Und sie nicht kocht jetzt.
Brenne.
Etwas passiert. Er sieht, wie ihm 2 Kelche angeboten werden. Keine Sorge, ist nicht prophetisch für euch im Raum. Aber Kelch Nummer 1 war, dass er ein Zölibat lebt. Und Kelch Nummer 2 war, dass er ein Märtyrertod stirbt. Und er bekommt die Frage, würdest du einen davon annehmen? Maximilian Kolbe sagt, ich nehme sogar beide.
Wow.
Ich nehme beide. Und du willst, wenn du mir das anbietest, I take it. Keine Sorge, ich sage nicht, dass es eine Prophetie für irgendjemanden hier im Raum ist. Maximilian Kolbe tritt ins Kloster ein, er gründet ein Kloster und er lebt 100% hingegeben für Jesus. Er missioniert, er versteckt Juden. Ihr wisst, wie die Geschichte vermutlich ausgeht. Er war nicht sehr glücklich mit dem Nationalsozialismus. Er geht dagegen vor. Die Nazis sind nicht sehr glücklich mit ihm. Kurz drauf findet er sich in Auschwitz wieder. Und wir haben heute keine Kinder anwesend, oder? Dann kann ich euch die Geschichte erzählen, wie sie passiert ist. Die Nazis hatten eine Strategie, um zu verhindern, dass jemand flieht. Wenn eine Person geflohen ist, es gab die Möglichkeit zu fliehen, dann haben sie die gesamte Baracke, in der man gewohnt hat, auf den Platz antreten lassen. Die mussten da so lange stehen, in der Kälte, ohne Schuhe und meistens unbekleidet, bis die Person, die geflohen war, wieder zurückkam. Kamen sie nicht zurück, wurden random 10 Leute ausgewählt und die wurden an einen Ort geschickt und der galt unter den Insassen in Auschwitz als der schlimmste Ort in Auschwitz, der sogenannte Hungerbunker. Und dann wurden sie ohne Essen und Trinken eingesperrt, um da einfach an der Folter und Qual zu sterben. Das war einfach ihre Strategie, um zu verhindern, dass Leute fliehen, weil wenn ich merke, ich könnte jetzt fliehen, aber ich weiß dann, wenn hier 10 Leute ausgewählt, ich überlege mir das wirklich gut. Ich würde es nicht tun. Eine Person ist geflohen. Alle werden aus der Baracke geholt, alle stehen in der Kälte. Ewig. Es hat Minusgrade. Der SS-Kommandant tritt vor die versammelte Mannschaft und sagt, die Person ist nicht zurückgekommen. Die wissen, was es bedeutet. Ich brauche jetzt 10 Leute. Und ihr werdet sterben. Pickt 10 Leute raus. Person Nummer 10, die ihr rauspickt, ist ein junger Mann. Der fängt bitterlich an zu weinen und zu zittern. Und er sagt nur, ich habe aber Familie, ich habe aber Kinder. Maximilian Kolbe tritt aus der Reihe. Meldet sich, sagt, Entschuldigung, ich würde gerne mit dem Mann da tauschen. Das gab es noch nie. Der SS-Kommandant ist so überfordert, dass er einfach sagt, okay, meinetwegen. Er war so überfordert, dass er, du hast ja gesehen, okay, kannst tauschen. Die 10 werden abgeführt, landen in diesem Hungerbunker. Den kann man heute noch besichtigen. Maximilian Kolbe ist Priester, er kennt Jesus. Er kennt die Kraft des Heiligen Geistes. Er hat den Mut und er hat die Liebe. Ohne dass sie Brot oder Wein hatten, feiern sie Abendmahl. Jeder in diesem Raum wird gläubig. Die Geschichten gehen so weit, dass die Herrlichkeit des Herrn in diesem Raum so massiv war. Die haben 24-7 Worship gemacht. Die Gegenwart Gottes war so massiv, die Leute sind nicht gestorben. Maximilian Kolbe wird nach 2 Wochen lebend in diesem Bunker. Man kann 3 Tage ohne trinken.
So. Yeah.
Nach 2 Wochen feiern sie da immer noch drin. Abendmahl und Worship Jesus. Jeder in diesem Raum hat sein Leben Jesus gegeben. Jeder.
Man.
Allen ging es wie dem Räuber am Kreuz neben Jesus. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die wären vielleicht alle verloren gewesen. Maximilian Kolbe war das völlig egal. Die Herrlichkeit des Herrn bricht in diesen Raum herein, weil er wusste, wer in Jesus ist. Weil er wusste, wer in ihm lebt.
Amen.
Weil er die Kraft des Heiligen Geistes kannte. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt diesen Raum. Irgendwann nach den 2 Wochen rennt ein SS-Beamter rein und versucht, über eine Giftspritze reinzuhauen, weil er einfach nicht tot zu kriegen war.
Nietzsche.
weil er einfach nicht durchzukriegen war. Die Geschichten gehen so weit, dass man gesagt hat, und jetzt wird es spannend, und da muss man vielleicht sogar ein bisschen vorsichtig sein, wie man das formuliert, die Herrlichkeit des Herrn war so stark am schlimmsten Ort auf der Erde, dass die Leute gesagt haben, das war der reinste Himmel. Wir haben angefangen mit, manchmal gibt es schwierige Situationen, wo du sagst, Jesus, hol mich da raus. Manchmal gibt es Kämpfe, um ins gelobte Land zu kommen. Aber ich will euch eins sagen, wenn ihr den Heiligen Geist kennengelernt habt, seine Kraft kennt, seine Liebe kennt, dann wird die Herrlichkeit des Herrn reinbrechen, egal wo ihr seid. Und die Leute haben gesagt, es war der Himmel auf Erden. Alle wurden in diesem Raum gerettet.
Halleluja.
Der schlimmste Ort, am schlimmsten Ort auf der Erde, wurde zu Himmel auf Erden, weil die Herrlichkeit des Herrn reingebracht
ist. Halleluja.
Seid ihr bei mir?
Amen.
Und das gilt für dich.
Amen.
In jeder Situation.
Amen.
Das ist das, was es bedeutet, den Heiligen Geist als Person zu kennen und in uns zu tragen und mit uns zu haben und zu wissen, was er zu dir spricht, wer du bist, wie er in dir wirkt und was möglich ist, wenn du wirklich mit ihm unterwegs bist.
Mhm.
Die Herrlichkeit des Herrn bricht herein. Und ich sage euch eins, es wird so Dinge wie eine schwierige Situation in diesem Fall gar nicht mehr wirklich geben. Und ich formuliere das mit Vorsicht, weil es gibt schwierige Situationen. Aber ganz ernsthaft, ich weiß nicht, ob einer von euch eine schwierige Situation hatte, die Maximilian Kolbes Situation übertrifft. Weil es ist eine Hinrichtung. Die Herrlichkeit des Herrn macht aus dem schlimmsten Ort den Himmel. Weil der Himmel ist definiert als die Anwesenheit Gottes, die Gegenwart Gottes. Die Hölle ist definiert als, wo Gott nicht ist. Wenn du verstehst, dass durch den Heiligen Geist du der Träger der Herrlichkeit des Herrn bist,
Amen,
dann wirst nicht nur du ins gelobte Land kommen, dann wird nicht nur jede noch so schwierige Situation zum Himmel auf Erden werden können. Seid ihr bei mir?
Amen.
Jede noch so schwierige Situation kann der Ort der Herrlichkeit des Herrn.
Amen.
Stellt euch mal vor, wir leben alle so. Weil wisst ihr, 9 Leute wurden gerettet aus ihrer schlimmsten Situation. Genau genommen waren es sogar 10. Die Geschichte kennen wir von einer Person, die 1995 erst gestorben. Dieser junge Mann hat Auschwitz überlebt. Er ist zurück zu seiner Familie.
Wow.
Er ist erst 1995 verstorben. Daher kennen wir die Geschichte.
Great.
Weil er wusste, dass die Herrlichkeit des Herrn in ihm wohnt.
Amen.
Und die Kraft des Heiligen Geistes alles möglich macht. Ohne der schlimmste Ort auf Erden von ihm zum Ort des Himmels für 10 weitere.